Allerseits, ich freue mich richtig, da zu sein. Dass ich das letzte Mal da war, ist noch nicht so lange her. Deswegen werde ich die Vorstellung nur ganz kurz machen. Wer noch Fragen zu meiner Person hat, kann sich gern nach dem Gottesdienst ja nochmal mit mir unterhalten. Mein Name ist Bernd Junge. Sage ich mein Alter? Ja, ich bin 58 Jahre alt noch. Man sieht es ja. Bin verheiratet mit meiner Frau Bernadette seit über 30 Jahren. Wir haben 3 Kinder, mittlerweile auch 4 Enkel. Vom Beruf bin ich Krankenpfleger, mittlerweile allerdings in der Pflegedienstleitung. Danke dir, aber ich war heute schneller. Ich trinke beides. Aber das ist sehr nett. Vielen, vielen Dank. Du denkst an mich. Mittlerweile mehr in der Pflegedienstleitung für einen größeren Bereich zuständig und sonst bin ich halt auch noch Mitglied in der Mennonitischen Brüdergemeinde in Wasserburg, in der Schwestergemeinde hier von euch in Burghausen und dort auch in der Gemeindeleitung und wesentlich schon auch im Predigtdienst tätig. Wir haben keinen hauptamtlichen Prediger, wir teilen uns das auf. Und es freut mich immer auch mal woanders predigen zu dürfen. Ihr seid noch ein bisschen erwartungsvoller. Die anderen kennen mich schon so gut. Jetzt im Sommer war ich ein paar Mal auf der Autobahn unterwegs. Und Sommer ist natürlich immer auch Baustellenzeit. Und ihr kennt es wahrscheinlich, auf einmal, man fährt schon wieder hin, kommt es schon ein Schild, bald kommt eine Baustelle, dann wird es langsamer, dann wird man umgeleitet und irgendwann steht man eine Spur links, da stehe meistens ich, und die anderen stehen rechts, auch zu viele, und dann zuckelt man so da vor sich hin und man muss warten. Ich werde nervös, das geht mir zu langsam, ich will doch wohin und ich will bald wohin, möglichst eigentlich schon da sein. Und dann fahren die rechts ein bisschen schneller. Wenn meine Frau dabei ist, sagt sie, hey, das bringt doch nichts. Wenn sie nicht dabei ist, fahre ich mal rechts rüber. Dann sind die links wieder schneller, dann fahre ich wieder links lieber. Kennt ihr das, diesen Spurwechsel? Und die beste Idee ist, das bringt wirklich noch mehr, ist hupen. Toll. Ja? So, da kann man mal auf den Knopf drücken. Passieren tut zwar auch nichts, außer dass es laut ist. Wir haben keine Zeit und es muss immer noch schneller gehen. Unsere Kinder kommen jetzt noch ein Jahr früher in die Schule, wenn es gut geht. Das Gymnasium wurde verkürzt, das hat man als Fehler eingesetzt, gesehen von 9 auf 8 Jahre. Es musste schneller gehen, die Studienzeiten werden verkürzt. Kennt ihr die Standardantwort, wenn man seinen Vorgesetzten, der ihm gerade eine Arbeit aufgetragen hat, fragt, bis wann soll es fertig sein? Am besten gestern. Genau. Und so leben wir in ziemlichem Tempo und wir haben keine Zeit und wir sind es auch gewohnt, alles immer gleich zu kriegen. Wir haben für alles eine Instant-Lösung. Reinschütten, umrennen, fertig. Und wehe, das ist nicht so. Ja? Liefern muss Nachbestellung innerhalb von 24 Stunden passieren. Ich habe noch nie verstanden, warum, was mich da bestellen, mein Schub kann, warum muss der noch 24 Stunden schon da sein, aber egal, es muss so sein. Warten ist für uns keine Option mehr. Wir wollen alles und wir wollen es gleich und sind gewohnt, dass wir es so kriegen. Und wenn es nicht so hinhaut, dann wird es für uns problematisch und wir werden manchmal dann problematisch für die anderen. Wir sind enttäuscht, wir wechseln die Spur, wir versuchen zu drängeln, wir machen Krach und Hupen, wir sind auf irgendwen vielleicht stinkig, weil der nicht so getan hat, wie wir es gerade wollten. Und dann versuchen wir, andere Mittel einzusetzen und wir schieben dann andere auch gern mal an. Und ich habe für heute den Auftrag, 3 Fragen an Abraham, zu Abraham, zu beantworten. Und die erste ist, wie handelt Abraham in Wartezeiten? wo er warten hat müssen. Und er hat viel gewartet. Die zweite Frage ist, wie geht Abraham mit den Zweifeln an Gottes Verheißungen um, die in ihm aufkommen? Und die dritte Frage, welche eigenen Wege, Mechanismen ergreift er, um schneller ans Ziel zu kommen? Um vielleicht überhaupt ans Ziel zu kommen, weil er denkt, es könnte ja sein, dass nicht. Und die erste Frage, wie handelt Abraham in Wartezeiten? Da möchte ich nochmal die Spannung erhöhen. Das ist wirklich spannend. Ja, das ist spannend, wenn wir warten müssen. Wir stehen in den Startlöchern und möchten und es passiert nicht. So, jetzt habe ich ja gerade geschildert, wir leben in einer schnelllebigen Zeit. Abraham lebte in einer anderen Zeit. Und da möchte ich mal, dass wir die Brille wechseln und mal draufstehen. Auch in der Bibel finden wir ein Zeitverständnis, das aus einer Kultur stammt, die unserer ganz, ganz fremd ist. Einmal erzählt uns die Bibel, dass Abraham unterm Baum sitzt und es kommen drei Männer zu ihm zu Besuch. Das müsst ihr euch wirklich mal unter dem Aspekt durchlesen. Also gar nicht so sehr den theologischen, was passiert da, sondern mal den zeitlichen Ablauf. Dann kommen diese drei Männer und dann sagt Abraham, ich bin guter Gastgeber, setzt euch, ich bringe euch was zu essen. So, wenn ich beim Wirt hier nach 20 Minuten ist nicht da, dann ist das keine so gute Wirtschaft. Ne? Der Abraham geht jetzt erstmal zu seinen Knechten und sagt denen, schlachtet mal ein Kalb. Und dann bereitet es zu und dann bringt es mir. Das ist ein bisschen sehr viel länger als 20 Minuten. In der Bibel ist es ein Satz. Ja, das überlesen wir. Der hatte Zeit, der Mann. Also mal, dieses Zeitgefühl der Bibel ist ein anderes wie unseres. Und jetzt sagt man so jemanden, der muss warten. Dann wisst ihr, was das für uns bedeutet. Richtig warten. Das Zweite, wenn wir Bibel lesen, was wir gerne übersehen, ist, die Bibel erzählt im Zeitraffer. Ich will mal um das erste Bild und da seht ihr eine Karte. Ich lese den Text gleich dazu. Der steht in 1. Mose 11,30. Da steht ganz einfach, und Sarai war unfruchtbar, sie hatte kein Kind, und Terach nahm seinen Sohn Abraham und Lot, den Sohn Harans, seines Sohnes, und Sarai, seine Schwiegertochter, das Weib seines Sohnes Adam, Abrahams. Entschuldigung, ich habe hier noch die Elberfelder. Und sie zogen miteinander aus Ur in Chaldäa, um in das Land Kanaan zu gehen. Und sie kamen bis Haran und wohnten da selbst. Jetzt schaut euch mal das aus, rechts unten, da ist Ur. Und da oben, wo sich die drei, am Euphrat, wo sich die drei Farben kreuzen, da ist Haran. Ich habe euch unten mal eingeblendet, ganz rechts unten, seht ihr das, die 200 Kilometer. Und das könnte jetzt mal da so reinpassen. Ein Vers, sie gingen los und kamen an. Die waren Wochen unterwegs mit Sack und Pack, Zelte aufbauen am Abend, alles herrichten, Viecher versorgen. Morgen zusammenbackeln, weiterziehen. Das dauerte Monate. Ja, und in so einem Kontext mal das zu betrachten, wie musste Abraham warten? Ja, das ist schon ganz ein anderes Tempo. Wenn mir heute jemand sagt, du fahr mal nach München, dann sage ich, ja gut, 1,5 Stunden bin ich da. Das war ein bisschen sehr viel länger. Und das war ein Weg, den der gegangen ist. Und, habt ihr aufgepasst, die Geschichte, ich glaube, den Text können wir als nächstes zeigen, beginnt mit Warten. Das Erste, was wir über Sarai erfahren, ist, sie hatte kein Kind, sie war unfruchtbar. Sie war schon verheiratet. Wir erfahren dann später auch noch, dass das so war, als Abraham, da war er schon 75, loszog aus Haran nach Kanaan. Sie hatte kein Kind. Das beginnt mit Warten. Ja? Da ist auch nicht die Bitte am Anfang von der Sarah. Das war klar, eine junge Frau heiratet und wollte Kinder kriegen. Da war nichts. Und da steigt Gott ein, beim Warten, bei den Wartenden. Und das Erste, was er dann, nicht das Erste, aber eins der ersten Dinge, die er sagt, dem kinderlosen Ehepaar, ihr werdet viele Nachkommen bekommen. Toll, ne? Geht mal los. Merkt ihr was? Ja, gib mir Kinder, dann gehe ich los. Mach du mal her, dann mach ich. Und Gott sagt, nee, jetzt machst mal du und gehst mal los. In deiner Bedürftigkeit, in deinem Warten, in deiner Unvollkommenheit vertraust du dich mir jetzt an. Und das tun die. Wir lesen weiter in 1. Mose 12, 1. Und Jehova sprach zu Abram, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und Abram ging, wie Jehova zu ihm geredet hatte. Und Lot ging mit ihm. Und Abram war 75 Jahre alt, als er aus Haran auszog. Und Abram nahm Sarai, sein Weib und Lot, seines Bruders Sohn und alle ihre Habe, die sie erworben und die Seelen, die sie in Haran gewonnen hatten. Und sie zogen aus, um in das Land Kanaan zu gehen. Und sie kamen in das Land Kanaan. Wieder ein Satz. Sie zogen aus Haran, 1000 Kilometer waren es nicht ganz, später zu Fuß, ja, waren sie da. Wie wartete dieser Abraham? Ach, eins muss ich noch draufsetzen. Wenn wir dann in der Bibel lesen, die Geschichte von Abraham, das ist total spannend, ne? Da Schlag auf Schlag geht es, ja. Es sind 8 Gottesbegegnungen, die uns geschildert werden in diesen ersten Kapiteln der Bibel, die Abraham hat. Die verteilen sich auf 100 Jahre. Wir lesen das in 20 Minuten. Für Abraham waren das 100 Jahre. Ich möchte euch so ein Gefühl geben, um was für ein Warten hier wir hier sprechen. Von was wir hier reden. Ne? 100 Jahre. Und 8 in diesen 100 Jahren, also noch nicht mal alle 10 Jahre im Schnitt, hat Gott sich persönlich an Abraham gewendet und ihm Wegweisung gegeben. Die gute Nachricht, wir haben es so viel besser. Dank Jesus, danke für die Einleitung zum Gottesdienst, haben wir den Zugang zum Vater immer. Und der Heilige Geist wohnt in uns und wir sind in Verbindung, in Gemeinschaft mit Gott immer. Das hatte der Abraham nicht. Und umso erstaunlicher ist, wie er sich verhält. Und wir schauen immer auf das, was wir lesen. Ich habe mir angewöhnt, mal drauf zu schauen, was da nicht steht. Also auf die Zeit, wo uns die Bibel nichts berichtet über Abraham. Also 100% seines Lebens. Da steht nichts. Er hatte einfach nur Alltag, wie du und ich. Er musste einfach seinen Alltag auch gestalten. Ja? Die Verheißungen Gottes leben im Alltag. Morgens bis abends. Jeden Tag neu. Und das hat er gemacht und er hat in diesem Alltagsleben seinen Charakter, sein Wesen wirklich von diesem Segen, von dieser Verheißung Gottes prägen lassen. Wenn man sich anschaut, wie er sich verhält, erkennt man quasi die Erfüllung, diese Durchdringung des Segens durch seine Person hindurch. Das Erste, er geht. Er ist gehorsam, ist ein sehr unmodernes Wort, ist lebensnotwendig, hilft nichts. Er geht, er vertraut sich Gott an, er packt zusammen und er geht. Und wie gesagt, das war keine Viertelstunde Autofahrt in den Nachbarort, sondern das war ein Abbrechen aller Beziehungen, die sie da hatten, außer die zu den Leuten, die mitgingen. Und es war ein Schreiten in was völlig Ungewisses, Unbekanntes. Und es war beschwerlich. Abraham war gehorsam, als es darum ging, dass sich seine Frau und seine Nebenfrau in die Wolle kriegten. Ja, seine Frau war eifersüchtig. Sie hatte einen Sohn, jetzt war sie nicht mehr eifersüchtig, und sie wollte nicht, dass der mit dem Sohn der Nebenfrau ihres Mannes sich das Erbe teilen mussten. Also Isaac war Sohn Abrahams und Sarahs, Ismael war Sohn von Haggai und Abraham. Es waren beide seines Kindes. Und die Frauen konnten nicht mehr miteinander. Und wie gesagt, die Sarah machte Druck und die andere mit dem Halbsohn von Abraham oder mit dem fremden Sohn, der sie nichts anging, der sollte weg. Und dem Abraham blutet das Herz und da greift Gott ein und sagt zu ihm, lass sie gehen. So hart es für dich ist, lass sie gehen. Ich habe für sie gesorgt. Auch für die Haggai und den Sohn Ismael, Hagar, Entschuldigung, und den Sohn Ismael gibt es einen Plan. Ich habe einen Plan, lass sie los. Und Abraham tut's. Das war kein leichter Schritt für ihn. Denn auch natürlich hatte er zu dieser Nebenfrau, wie zu seinem Sohn Ismael, eine Beziehung. Ja, in diesem Segen steckt ja eine Aufforderung mit drin. Das Zweite, der Segen bietet eine Perspektive. Auch nicht modern. Abraham, es geht nicht um dich. Da steht, ich will dich segnen, damit du ein Segen bist. Durch dich sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Gott will sich einen großen Namen machen. Um wen geht's? Um die anderen und um Gott. Überprüft mal, ich muss es tun, euer Verständnis von Segen. Ist Segen die Erfüllung meiner Bedürfnisse, meiner Vorstellungen, wie ich es gerne hätte? Gott hat eine völlig konträre Sicht. Segen ist, dass ich dir gebe, damit du weitergibst. Damit ich dich fördere und vorwärts bringe, damit du andere förderst und vorwärts bringst. Damit Gottes Ehre groß wird. Das ist Segen. Und das hat, werden wir gleich sehen, der Abraham aufgenommen und gelebt. Da gibt es ganz viele Stellen, wo er sich völlig uneigennützig verhält. Ich komme gleich auf eine. Ja, auch in den Beziehungen. Als zum Beispiel Lot in Kriegsgefangenschaft gerät, sein Neffe, zieht Abraham sofort los, um ihn zu befreien, und es gelingt. Und die ersten Kriegsverlierer, die er mitbefreit hat, und diesem König Abimelech, dem er sein ganzes Hab und Gut zurückbringt, sagt, behalt, was du mir zurückbringst. Und Abraham sagt, nee, das will ich nicht, sonst wird erzählt werden, ich wäre nur reich und gesegnet, weil du mir was gibst, aber es ist Gott, der mich segnet. Halt dein Zeug. Ich brauche das nicht, ich krieg, was ich brauche von Gott. Und es geht mir um Gottes Ehre und Namen. Ja, und dann ist in dem Segen drin, es geht nicht nur nicht um Abraham, sondern es geht um was viel, viel Größeres. Um alle Geschlechter der Erde. Nicht um den Moment und nicht um die Lebensspanne Abrahams, sondern um was viel, viel Größeres. Und ich glaube, das ist ein Blickwinkel, den wir mal auf uns mit einnehmen dürfen. Wir sind im Klein-Klein, war Abraham auch. Aber er hat diese großen Segen und diese große Verheißung Gottes mitgenommen, aufgenommen, die hat ihn durchdrungen und er hat sie in seinen Alltag ausgelebt, im Klein-Klein. Das nächste, es geht um Beziehung. Wenn es nicht um mich geht, ja, es geht um die Beziehung und Abraham hat in dieser Beziehung zu seinen Menschen, Mitmenschen diesen Segen ausgelebt. Ich habe gerade von Lot erzählt und jetzt schauen wir uns mal eine Karte an. Lot war für Abraham ein bisschen ein Problem, weil Gott gesagt hat, geh weg aus deinem Vaterhaus. Und Lot war Großneffe dann seines Vaters. Enkel. War Verwandtschaft, war Vaterhaus. Und Gott führt so, dass die beiden sehr reich wurden, sodass der Weideplatz, die waren immer noch zusammen, für beide nicht mehr reichte. Und sogar unter den Hirten zu Streit kam. Und Abraham sagt, das ist nicht gut, ich will hier keinen Streit, lass uns getrennte Wege gehen. Seht ihr sehr schön auf der Karte, der eine, der grüne Weg, das ist Lot nach Sodom in die Nähe. Und der Weg links, der orange, der rote, ist Abraham. Die gehen wirklich so. Und Abraham sagt nicht, erstens, ich bin der Ältere. Zweitens, hört euch das mal gut an, mir gehören die Verheißungen Gottes, du wirst doch wohl einsehen, dass ich das fette Land da rechts nehme. Sondern Abraham denkt sich, zumindest handelt er so, ganz entspannt, Lot, such dir aus, wo du hingehen möchtest, links oder rechts, ich gehe in die andere Richtung. Und überlässt dem jungen Mann die Wahl, das Vorrecht. Ja. Und Abraham, der Lot ist mit blöd, der sagt, naja, da drüben ist es fetter, besser, da gehe ich dahin. Und Abraham sagt, dann gehe ich halt links, weil ich habe den Segen. Gott wird mich segnen, damit ich andere segnen kann. Und das entspannt Beziehungen. Der muss nicht eifern, der muss nicht kämpfen. Und als Lot dann eben in Schwierigkeiten kommt, ja, da er in einen Krieg mit eingebunden wird und als Beute weggeführt mit allem, da gibt es für Abraham nur eins. Mobilmachung und seinen Neffen befreien. Ja, und, und da auf dem Rückweg, als er alle befreit hat, da waren eben 5 gegen 4 Könige im Krieg und die 4 haben verloren, egal, und da war eben der Lot mit in der Kriegsbeute, und als Abraham alles zurückbringt, begegnet ihm eben einer dieser Könige, der Abimelech, und will sich da sehr dankbar erweisen. Und Abraham lehnt ab, weil er wusste, Gott versorgt ihn. Die zweite Frage war, und es kommt dann direkt auch zum Segen dazu, ich glaube, dass es zusammengehört ist, wie geht Abraham mit Zweifeln um? Ich lehne mich mal an ein Zitat von Anton Schubeck an, hat er gemacht, bevor er im Knast war. Wo Salz, da Zucker. Es ist so ein Rezeptding, ne? Wo Salz, da Zucker. Ich sage euch das so, deswegen, wo Glaube, da Zweifel. Ja, Zweifel bieten eine Gefahr oder haben das Potenzial, uns auch abzubringen von Gott, und deswegen werden sie zugelassen, weil sie uns eine Weggabelung bringen, wo wir in die richtige Richtung abbiegen können und unser Glaube sich verfestigt. Das nennt man Bewährung. Wer alles hat, alles läuft rund, der kann locker sagen, Gott segnet mich. Wer mal in Drucksituationen kommt, wer einen echten Verlust, und das kann uns immer passieren, in echte Schwierigkeiten kommt, da entscheidet sich's, wie sich mein Glaube, ich sage es jetzt mal so, wie mein Glaube gerade ist und wohin er sich entwickelt. Und das ist das Entscheidende dabei. Es ist völlig egal, ob du sagen kannst, nee, es ist nicht völlig egal, aber es ist die zweitwichtigste Frage, ob du sagen kannst, ich vertraue Gott, oder ob du in Zweifel gerätst und dich zum neuen Vertrauen durchringst. Dafür ist es da, dass unser Glaube gestärkt wird. Sagt man vorher locker, kann man hinterher manchmal so für sich feststellen, ja, das war so. Wenn man drin ist, ist es hart. Und deswegen lasst uns schauen, was Abraham macht. Wie gesagt, er ist mit 75 Jahren losgezogen. Er war jahrelang dann schon in Kanaan und kein Nachkomme in Sicht. Und es gehörte ihm auch kein Stück Land. Die sind einfach nur über die freien Flächen gezogen. Der hatte da gar nichts. Und er sagt zu Gott in der Nacht, oder Gott erscheint ihm in der Nacht, das finde ich ganz spannend, Gott ergreift die Initiative und sieht, was da in Abraham ist und spricht ihn drauf an und sagt, Abraham, hab keine Angst. Können wir den nächsten Text einblenden? Denn ich will dich beschützen und dich reich belohnen. Doch Abraham entgegnete, o allmächtiger Herr, was wirst du mir geben, wenn ich kinderlos bin? Da du mir keine Kinder geschenkt hast, wird mich mein Verwalter Eliezer von Damaskus beerben. Da sprach der Herr zu ihm, nein, dein Verwalter wird dich nicht beerben. Du wirst einen Sohn bekommen, der dein Erbe sein wird. Der Herr führte Abraham nach draußen und sprach zu ihm, schau hinauf zum Himmel. Kannst du etwa die Sterne zählen? Dann versprach er ihm, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Und Abraham glaubte dem Herrn und der Herr erklärte ihn wegen seines Glaubens für gerecht. Dann sprach der Herr zu ihm, ich bin der Herr, der dich aus Ur in Chaldäa geführt hat, um dir dieses Land zu geben. Kleine Nebenbemerkung zum letzten Vers. Ich bin der Herr, der dich aus Ur in Chaldäa geführt hat. Nur mal so zum Nachdenken, wer ist gelaufen? Ja, Gott tut Wunder. Und wir haben auch was damit zu tun, im eigentlichen Sinn zu tun. Gott sieht, wie es dem Abraham geht. Und er spricht es direkt an, indem er sagt, du, ich bin für dich da und du sollst alles haben, du sollst reich belohnt werden. Und jetzt kommt was ganz Entscheidendes. Das macht den Unterschied. Abraham mault nicht und murrt nicht, sondern er formuliert seine berechtigten Fragen und die nimmt Gott auch so an und nimmt Gott auch ernst. Er fragt ihn, was wirst du mir geben, wie soll das gehen? Ich habe dann ein Gap zwischen dem, was sein soll und dem, was jetzt ist. Ich kriege das nicht zusammen. Und daraufhin verspricht ihm Gott, du wirst einen Sohn bekommen. Es wird ein Erben geben, dein eigener Sohn. Und dann führt er ihn nach draußen und macht einen Abendspaziergang und zeigt ihm die Sterne am Himmel und sagt, schau, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. An dieser Stelle verwendet die Bibel das erste Mal Glauben, das Wort Glauben. Das allererste Mal, sind schon 15 Kapitel jetzt her, und wir haben auch Leute schon geschildert gekriegt, die wirklich gottesfürchtig und gläubig waren. Aber hier bei Abraham kommt das erste Mal das Wort Glauben vor. Abraham glaubte dem Gott und er rechnete es ihm zur Gerechtigkeit an. Wenn wir in Schwierigkeiten sind, wenn wir es nicht verstehen, was uns passiert, ist der erste Weg zu Gott. Mit ihm drüber reden. Sich zurückzuziehen, beleidigt zu sein, funktioniert ja in keiner Beziehung. Und in der mit Gott auch nicht. Aber zu sagen, Herr, mir geht's gerade schlecht. Ich habe das und das erwartet. Du hast mir das und das versprochen. Und so wie es jetzt ausschaut, ich kriege das nicht zusammen. Hilf mir. Ist legitim und erwünscht. Da geht Gott drauf ein. Diese Situation sucht Gott ja förmlich. Und erneuert seine Verheißungen und sein Versprechen. Und dann geht ja die Geschichte weiter und der Sohn kommt nicht gleich. Es gehen wieder viele Jahre ins Land und Abraham ist am Ende 90 Jahre alt, als er endlich diesen Sohn bekommt. Und er hat gedrängelt und seine Frau hat gedrängelt. Und es hielt Gott am Ende nicht davon ab, ihm das zu geben. Ja. Es gab drei Möglichkeiten, wie der Erbe in dieser Kultur bestimmt wurde. Das erste war der erstgeborene leibliche Sohn. Am liebsten mit der Hauptfrau. Das wäre die Sarai gewesen. Das zweite ist, das ist dann so ein Spurwechsel, den Sarah anstößt und den Abraham aufnimmt, die Nebenfrau. Die Sarah sagt, das ist eine Schmach für mich und das ist ja ein Fiasko, wenn wir keine Kinder haben und das Ganze nicht in Gang kommt und unser ganzer Besitz nicht an unsere Kinder übergeht, sondern an Fremden. Es gibt dann noch einen Weg, nimm doch meine Sklavin und dann kriegt die an meiner Statt Kinder und du hast auch ein Nachkommen. Das war also die Initiative der Sarah. Der Abraham geht darauf ein und zeugt mit seiner Sklavin, mit seiner Magd, den Ismael. Der andere Weg wäre gewesen, und den wollten sie beide nicht, der oberste Sklave, der oberste Knecht erbt alles. Und das haben sie natürlich so verhindern wollen, um jeden Preis. Und Gott geht da ein Stück mit. Am Ende wird auch der Ismael gesegnet, die Hagar wird gesegnet und Gott nimmt ihm das nicht krumm, sondern hat die Geduld und lässt ihn nochmal zappeln und lässt sie nochmal warten, bis klar ist, was jetzt passiert, kann nur Gott tun. An dem Punkt, wo beide sagen, das ist vorbei mit dem Kinderkriegen. Wie soll das gehen? Also nicht, wo ist das Kind, sondern es ist jetzt vorbei. An dem Punkt sagt Gott, und jetzt fange ich an. Und Sarah bekommt in völlig unfruchtbarem Lebensalter einen Sohn. Und die Verheißung und der Segen beginnen sich zu erfüllen und zu verwirklichen. Und jetzt kommt was, das lege ich euch wirklich ans Herz, denn das wird uns in kleinerer Form allemal passieren. Gott spricht eines Morgens den Abraham an und sagt, Abraham, opfere mir deinen Sohn Isaak. Habe ich richtig gehört? Ja. Und Abraham geht los mit seinem Sohn und opfert ihm. Und als er das Messer in der Hand hat, stoppt ihn Gott. Wir haben gerade gehört, Abraham hatte den Glauben, dass Gott den Isaak wieder von den Toten auferwecken kann. Was wir da sehen ist, also und dann sagt Gott noch, jetzt werde ich dich erst recht sehen. Ich habe gesehen, du hältst noch nicht mal deinen Sohn, den du so sehr liebst, vor mir zurück. Und das ist übrigens mal das erste Mal, dass in der Bibel das Wort lieben vorkommt. Der Vater, der den Sohn liebt und ihn trotzdem hergibt. Abraham war das Allerwichtigste, seine Beziehung und Liebe zu Gott. Dieser Sohn war ja nicht nur der gelebte Sohn, er war ja auch der erste Schritt zur Erfüllung der Verheißung. Er war das, wofür Abraham alles aufgegeben hat in seiner frühen Heimat, sich auf den Weg gemacht hat, durch viele Schwierigkeiten gegangen ist mit Gott. Und jetzt sollte er das opfern. Und er beweist sich als wirklich liebender Gottes, dem Gott wichtiger war als alles andere. Frage an uns, ist uns wirklich der Geber der guten Gaben mehr wert als die guten Gaben? Ist uns der Planer unserer Lebensplanung mehr wert und wichtiger als unser Lebensplan? Wenn es mal reinschlägt und alles zerfliegt, sind wir dann immer noch, dass wir sagen, Herr, du bist das Wichtigste. Meine Beziehung zu dir ist wirklich die Essenz meines Lebens. Das gebe ich für nichts anderes auf. Egal, was du verlangst, was das Leben mir abverlangt, du bist das Wichtigste. Wie ist es bei mir? was ist mir denn verheißen, was ist dir verheißen? Ich nehme mal die globalen Dinge. Das Erste, was uns verheißen ist, ist, wir können werden, wie Jesus war. Wir müssen nicht der alte Schuft bleiben oder die alte Schuftin. Wir müssen nicht ein Mensch werden, der in zerstörerischen Verhältnissen lebt und selbst andere zerstört. Wir können werden wie Jesus. Das ist eine Verheißung. Wir werden das Reich Gottes sehen, dank Jesus. Und wir können es jetzt schon bauen. Wir haben dafür ein ganzes Paket an Gaben, an übernatürlichen und natürlichen Gaben, die wir gebrauchen können. Und jetzt mag jemand denken, sagtest du nicht gerade Segen? Ich höre jetzt irgendwie Aufgabe. Habt ihr bei Abraham zugehört? Segen ist Aufgabe, Gabe ist Aufgabe, Segen ist Auftrag. Es geht nicht um uns, es geht um Gott und es geht um die anderen. Und so sind wir Gesegnete. Gott hat wirklich, Jesus hat uns alles gegeben. Und noch dazu, und das habe ich nicht von, sondern an dieser Abrahamsgeschichte gelernt, ist Gott gnädig. Ich möchte mal die letzte Folie, die Karte bitten. So, das ist jetzt ein bisschen klein, aber ihr seht, da wo dieser orange Strich ist, auch ein rosa lachsfarbenes, jetzt kriege ich dann wieder eine Farbdiskussion mit meiner Frau, kleines Feld, so um den roten Strich. Größer drumherum ist ein grünes Feld. Und dann seht ihr noch dieses zartrosa Feld, das noch größer ist als das grüne. Könnt ihr das einigermaßen sehen? Ja? Oh, Entschuldigung. Vielleicht kann man es ein bisschen größer ziehen, ich weiß es nicht, die Folien ist nicht blöd. Das erste, der innere Feld, ist das, was Abraham gesehen hat. Es hat ihm nicht gehört. Alles, was am Abraham am Ende seiner Lebenszeit besessen hat, war ein Grundstück mit der Grabhülle seiner Frau drauf. Das war alles, was er hatte und ein Sohn, der mittlerweile verheiratet war. Mehr hatte er nicht. Aber Gott hat ihm gezeigt, schau mal, von da bis da, und das ist das kleine innere Fleckchen, dieses Land werde ich dir geben. Die grüne Fläche ist das Gebiet, das am Ende die Israeliten tatsächlich eingenommen haben. Und das zartrosere außenrum ist, was Gott den Israeliten eigentlich verheißen hatte. Ich lerne zwei Dinge. Du bist ja der Hammer. Jetzt geht's Licht um. Also, das hat Gott Abraham gezeigt. Von hier bis hier soll dir das Land gehören. Bekommen haben die Israeliten diese Fläche. Verheißen hat er dann später, nicht Abraham, sondern sein Nachkommen, diese Fläche inklusive. Für mich war das eine Offenbarung. Ich hoffe, ihr könnt das ein bisschen nachvollziehen. Das Erste ist, Gott gibt über Bitten und Verstehen. Abraham konnte das nicht fassen. Ja, das war ja schon eine Herausforderung mit diesen vielen Nachkommen, kein Kind, diese Riesenfläche, ein paar Hansel. Und es war ja nichts im Besitz. Und er hat es aber Gott geglaubt. Und vielleicht noch ein Nachgang, das habe ich verlinkt. Und das rechnete ihm Gott zur Gerechtigkeit an. Das gehört jetzt eigentlich zu dieser Gottesbeziehung. Darum geht es. Gott hat ihn durchgelassen zu sich. Hat ihn wirklich in sein Herz geschlossen. Und war mit ihm per Du und Du. Das ist, was Gott mit uns möchte, wenn wir ihm vertrauen. Und zeigt ihm aber auch nur, was er ertragen und packen und verstehen kann. Gott hat ganz viel Größeres im Sinn. Ja, Gott wusste schon von der großen Fläche, die sein Volk mal besiedeln sollte. Den Abraham hat er aber nicht überfordert, aber er war der erste Baustein. Merkt ihr, Gott gibt über Bitten und Verstehen. Das Zweite, für sein Volk Israel hatte Gott die ganz große Fläche da gedacht. die haben sie nicht eingenommen. Aus verschiedenen Gründen, überwiegend darum, weil sie ihm nicht vertraut haben und weil sie ihm nicht gehorcht haben und eigene Wege gegangen sind oder seine Gebote übertreten haben. Aber sie haben die grüne Fläche eingenommen. Ja. Ich merke, und das geht euch vielleicht genauso, ich bleibe hinter den Möglichkeiten, die Gott mir gibt, immer zurück. Wenn ich eine Predigt gehalten habe, denke ich mir hinterher immer, das hättest du noch besser vorbereiten können, hier hättest du noch besser schön deutlicher, langsamer sprechen, was auch immer. Oder sonst was, es ist egal. Ihr kennt das noch, Prüfungen, wo man sich hinterher denkt, hätte ich doch. Das wird immer so sein. Und es war schon immer so. Und Gott weiß das. Und jetzt passiert was Tolles. Gott reduziert seine Vision nicht und sein Versprechen. Ich habe mal einen völlig erbosten Lateinlehrer bei uns in der Klinik, wir haben eine Schule für die Kinder dabei, der sich über die damalige Kultusministerin ausgelassen hat, weil die bayerische, weil man festgestellt hatte zu dem Zeitpunkt, der durchschnittliche Lateinschüler lernt nicht die 4500 Vokabeln, die vorgesehen sind für das große Latinum, sondern der lernt höchstens 2500. Deswegen ist man dazu hergegangen und gesagt, dann unterrichten wir auch bloß noch 2500. Dreimal dürft ihr lauten, was passiert ist. Der durchschnittliche Lateinschüler konnte nur noch 1500. Und das finde ich, Gott, ja, Gott passt seine Maßstäbe nicht an uns an. Ohne uns zu verdammen, und das ist die gute Botschaft, ohne uns zu verdammen, uns klein zu machen oder so, sondern er sagt, das ist, was ich dir geben könnte. Und ich weiß, du wirst es nicht schaffen, aber wir gehen so weit wie möglich. Und ich bin dir nicht gram, ich bin nicht sauer, ich verstoße dich nicht. Alles, was ich von dir möchte, ist, dass du mir vertraust. Und wisst ihr, die Lücke schließt Jesus. Die Lücke schließt Jesus. Ich könnte so viel ähnlicher wie mehr oder ähnlich, Jesus ähnlicher sein, als ich bin. Ich habe in meinem Leben falsche Entscheidungen getroffen, Dinge versäumt. Er vergibt mir. Ich hätte dieses oder jenes noch tun können, noch dazulernen, meinen Charakter entfalten, meine Gaben besser einsetzen, mich besser fürs Reich Gottes einsetzen. Jesus ist mir nicht gram. Er verurteilt mich deswegen nicht. Er hält fest, du wirst schaffen und was du nicht schaffst, schließe ich die Lücke. Und Jesus ist ja der Sohn, und daher wissen wir das, daher können wir uns auf ihn verlassen, ist der Sohn, der wirklich geopfert wurde. Der geliebte Sohn, den der Vater im Himmel geopfert hat, damit die Lücke geschlossen wird. Damit wir gerecht sind und in Beziehung zu Gott kommen, damit wir Jesus ähnlicher werden können, damit wir Reich Gottes bauen können, damit wir Gaben durch den Heiligen Geist kommen und alle die mit unseren natürlichen Gaben einsetzen können für andere und zur Ehre Gottes, fürs Reich Gottes. Und da, wo wir versagen, vergibt er und schließt die Lücke. Und dafür ist er gestorben. Der geliebte Sohn hat sich hingegeben. Der Vater hat sein geliebtes Kind geopfert und er hat das Messer nicht zurückgezogen. Sondern Jesus ist gestorben, Jesus ist aufgestanden, Jesus lebt. Aber mir ist das so ein Trost, also ich hoffe, es kann man hier nachvollziehen, dass ich sehe, so ist Gott und so geht er mit mir um und er hat eine andere Perspektive auf mein Leben. Und das mitzunehmen, und da schließt sich der Kreis, in meinen Alltag und von daher meinen Alltag zu gestalten, wirklich in meinen Beziehungen zu sehen, Gott segnet mich, damit ich andere segne und andere durch mich gesegnet werden. Weit, weit über meinen Horizont hinaus. Und dafür steht Jesus. Amen.